Ja, ich freue mich sehr, dass ich mal wieder bei euch in Wächtersbach sein kann. Vielen Dank für die Einladung und die nette Begrüßung. Ich habe auch noch Grüße mitgebracht, war gerade bei Ehepaar Kreft und aus Steinau. Und Gerhard Kreft hatte jetzt die Tage Geburtstag und gestern hatten sie auch noch 27. Hochzeitstag. Ich dachte, jetzt fahre ich mal vorbei. Und dann Grüße von der Freien Theologischen Hochschule. Wir hatten gestern den großen Umzug in das neue Gebäude. Es war ein großer Tag. Ich stehe noch etwas wackelig auf den Beinen mit ächzendem Rücken, denn man ist es doch nicht mehr gewohnt, so viel zu schleppen. Bei mir waren es 2000 Bücher etwa und es waren 30 Büros umzuziehen. Das war also viel Arbeit. 100 Studenten hatten sich angemeldet, um mitzuhelfen. Und wir haben es an einem Tag durchgezogen und war einfach toll. Tolle Gemeinschaft gehabt, viel Spaß gehabt, aber ich war halb tot anschließend. Ja, aber es ist einfach ein Geschenk, jetzt das neue Gebäude. Ich habe mein Büro jetzt am Schluss mit 3, 4 anderen Mitarbeitern zum Teil geteilt. So groß ist die Raumnot. Wir bekommen die Studenten nicht mehr alle unter. Wir haben noch zusätzliche 15.000 Bücher, die wir nicht mehr aufstellen können in der Bibliothek, weil kein Platz ist. Die haben wir jetzt in Gemeinden, verschiedene Gemeinden verteilt. Es ist also, wir platzen aus allen Nähten. Und das ist ein echtes Geschenk, dass wir jetzt dieses neue Gebäude haben. 9 Millionen kostet es und 8 Millionen sind schon da, bevor es fertig ist. Also es, Gott ist gut. Ja, soweit die Grüße. Wir haben den Predigttext schon gehört und sehen an diesem Text, wie Petrus gepackt ist von Pfingsten. Wir können an Petrus sehen, wie der Geist Gottes Menschen verändern kann. Aus einem impulsiven und unbedachten Menschen wird einer der größten Apostel der Christenheit. Aus einem Feigling, der seinen Herrn verleugnete, 3-mal, wird ein gewaltiger Prediger der Urgemeinde. Vermutlich wird er nie vergessen haben, dass er Jesus 3-mal verleugnet hat. Und vermutlich wird er auch nie diesen Blick vergessen haben. Genau in dem Moment, als er ihn verleugnete. Es heißt in der Schrift, Petrus aber sprach, Mensch, ich weiß nicht, was du sagst. Und zugleich, während er noch redete, krähte ein Hahn und der Herr wandte sich um und blickte Petrus an. Ich glaube, diesen Blick, den hat er nie wieder vergessen. In dem Moment schaut Jesus ihn an, voller Trauer und Enttäuschung wahrscheinlich. An mir läuft es kalt den Rücken runter, wenn ich diesen Vers aus Lukas 22 lese. Wir wollen heute mal in dem Brief aus dem ersten Kapitel nachlesen, wie Petrus später den Heidenchristen das Evangelium erklärt. Es ist nicht ein ganz einfacher Abschnitt, das habt ihr vielleicht schon gemerkt beim Lesen. Der ist ziemlich komplex und geladen, aber ihr seid ja fortgeschritten und ich dachte, ich darf euch das zutrauen. Bereits im ersten Vers des Briefes betont Petrus, dass die Adressaten Fremdlinge sind. Sie sind Fremdlinge. Die Gemeinde ist eigentlich ein Fremdling in einer, sie gehört eigentlich zu einer neuen Welt. Und das ist nicht nur die Sichtweise Gottes, sondern so nehmen auch viele Mitmenschen sie wahr. Diese Christen sind einfach anders. Sie passen nicht in diese Welt hinein. Wie sagt man heute, sie sind aus der Zeit gefallen. Sie können mit den religiösen Systemen der Römer und des Hellenismus wenig anfangen. Und sie leben auch in ethischer Hinsicht, in moralischer Hinsicht, nach ganz anderen Prinzipien. Sie haben ganz andere Werte in dieser Welt, die so ohne Hoffnung ist, ohne ewige Perspektive. Und auch die Prüfung, durch die die Gemeinde zu gehen hat, hat mit dieser neuen Existenz, mit dieser neuen Identität zu tun. Die Christen erleben verschiedentlich Anfeindungen, weil sie sich nicht einfügen, weil sie einfach nicht passen, weil sie anders sind als die anderen Menschen. Und für Petrus hängt das eben mit dieser neuen Lebensweise in Christus zusammen, mit dieser neuen Identität. Er sagte schon in Kapitel 1, richtet euch daher ganz auf Jesus Christus aus, lebt so, dass auch ihr für sein Kommen bereit seid. Also diese neue Lebensweise, die Petrus verschiedentlich anmahnt, es ist nicht die Grundlage unserer Errettung. Aber er sagt, dieses neue Leben gehört einfach dazu, und jetzt wieder in den alten Strukturen zu leben, das passt nicht zu dem, was Jesus uns geschenkt hat. Und das zieht sich so wie so ein Thema durch unseren Abschnitt im zweiten Kapitel durch. Hab das mal unter drei Punkten versucht zusammenzufassen, drei Bilder, die uns das vor Augen halten wollen. Die ersten drei Versen beschreibt Petrus die Christen als Neugeborene. Dann wechselt das Bild, Vers 4 bis 8, da vergleicht er die Christen mit lebendigen Steinen. Und in den letzten beiden Versen, da geht es um Priesterkönige. Ihr kennt wahrscheinlich alle den legendären Glöckner von Notre Dame und vor allem seinen ungewöhnlichen Namen Quasimodo Geniti. Und den hat er von dem Sonntag nach Ostern erhalten. Denn dieser Sonntag nach Ostern, an dem wurde 1. Petrus 2, unser Abschnitt, immer gelesen, traditionell, weil es dort heißt, genau wie neugeborene Kinder, ja, so sollen wir begierig sein nach der Muttermilch. Und dieser Ausdruck, wie die Neugeborenen, das heißt eben auf Latein Quasimodo, und das ist der Sonntag eben nach Ostern. Zu Ostern wurden in der Regel neue Gemeindeglieder getauft und dann bekamen sie jetzt am nächsten Sonntag gleich das Schwarzbrot mit auf den Weg, gleich die richtige Botschaft mit, um dann eben auch entsprechend richtig zu leben. Nehmt die richtige Nahrung auf, sagt Petrus. Genau wie neugeborene Kinder sollt ihr auf Gottes Wort begierig sein, auf diese unverfälschte Milch, so heißt es in Vers 2. Nun wissen alle Eltern, Neugeborenen muss man das Trinken nicht beibringen. Jedes gesunde Baby kann von Anfang an trinken und schreien. Und Milch zu trinken ist elementar lebensnotwendig. Trink oder stirb ist es bei Babys. Wenn Neugeborene einige Stunden nicht trinken, kann das lebensbedrohlich sein. Und wenn sie nichts bekommen, schreien sie ohne Ende. Und das ist ein Phänomen, dass so ein kleines Bündel von so ein paar Pfund 120 Dezibel hervorbringen kann. Das schaffen wir als Erwachsene gar nicht mehr, weil wir immer mehr verkrampfen im Laufe der Zeit. Wir kriegen das nicht so laut hin. Ich habe vor genau 4 Stunden einen Gottesdienst gespielt in Liech, im Landkreis Gießen, eine riesige Kirche, die letzte hessische gotische Hallenkirche, 3 Schiffe, Riesenorgel, war eine Freude. Es war aber eine Traufe, also Trauung mit Taufe, und dem kleinen Winzling gefiel nicht immer alles und er hat das lauthals bekundet und wir konnten den Pastor nicht verstehen. Der hat also diese ganze Hallenkirche erfüllt, war nichts mehr zu machen. Also wunderbar, ich dachte, der hat's verstanden, ich predige heute Abend über dich, ich werde dich nennen. Das war der kleine Lukas, das war an 120 Dezibel, wie ein Düsenjet ist das. Vielleicht hat er auch Hunger, kann sein. Also für Petrus ist das ein wunderbares Bild, ja, dass wir so ganz natürlich, ja, wie die Babys nach Milch schreien, so sollen auch wir dran setzen, uns mit Gottes Wort zu beschäftigen, geistliche Nahrung zu bekommen, ja, sozusagen in Gottes Milchbad zu gehen, wenn ich das mal so sagen darf, die Gottesdienste zu besuchen oder auch in der Woche noch Veranstaltungen, wo wir gestärkt werden, wo wir wieder Impulse bekommen, wo wir ermutigt werden. Und wir stehen unter Gottes Verheißung, wenn wir hier sein Wort aufsaugen. Das bedeutet neues Leben in der Fülle. In Vers 3 sagt er, ihr habt von dieser Milch ja schon getrunken und habt erlebt, wie gütig der Herr ist. Auch in diesem Vers wird wieder dieses neue Leben, diese neue Identität deutlich. Einerseits haben wir bereits Gottes Gnade geschmeckt, etwas von dieser Erlösung mitbekommen, und andererseits werden wir wieder aufgefordert zu trinken. Seid begierig auf diese unverfälschte Milch. Es gehört also beides zusammen, Rechtfertigung und Heiligung, ja, Erlösung und auch dann das entsprechende Leben. Petrus warnt uns vor falscher Nahrung. Vers 1, legt alle Bosheit, allen Betrug ab, alle Heuchelei, allen Neid, alle Verleumdung. Das passt nicht zu diesem neuen Leben, was wir in Jesus haben. Das passt nicht zum Wesen Gottes. Und das passt schon gar nicht zu Jesus. Jesus und Bosheit, das schließt sich aus. Jesus und Betrug, das geht nicht zusammen. Er war ohne Heuchelei, ohne Neid, ohne Verleumdung. In vielen Ländern der Welt gehört die Denunzierung zum System dazu. In vielen asiatischen Ländern, in Singapur ging vor einigen Zeit in dieser Corona-Zeit durch die Medien drakonische Strafen, wer eine andere Person besucht. Und die Medien berichteten von einem jungen Mann, der 14 Tage in Quarantäne leben musste. Und nach 2 Wochen verließ er die Wohnung wieder, war heilfroh, endlich mal wieder den Fuß vor die Tür zu setzen. Aber eine halbe Stunde zu früh. Der wurde sofort von den Nachbarn angezeigt. Die hatten das ganz genau notiert alles. Der musste eine hohe Strafe zahlen und sein Bild wurde ins Internet gestellt als abschreckendes Beispiel. Ich dachte nur, wie wunderbar, wir müssen niemanden denunzieren, niemanden anzeigen, über niemanden schlecht reden. Wir können andere Menschen lieben, auch die uns nicht sympathisch sind, sogar unsere Feinde, wie Jesus das vorgemacht hat, der alle Menschen unendlich geliebt hat und sich hingegeben hat für andere Menschen, der am Kreuz noch für die Menschen gebetet hat, die den Nägel durch seine Hände getrieben haben. Also, das neue Leben genießen und uns ausrichten auf geistliche Nahrung und Abstand nehmen von falscher Nahrung, von falscher Lebensweise, von falscher Ernährung, die nicht zum Leben mit Jesus passt. Das ist mal das erste Bild. Milch als Nahrung. Dann kommt das zweite Bild, Vers 4 bis 8, lebendige Steine. Und das Bild der lebendigen Steine, das ist ja ein Widerspruch in sich. Steine sind per Definition starr und leblos. Wie heißt es in Wikipedia? Ein Stein bezeichnet ein kompaktes Objekt aus Mineral oder Gestein. Und das ist ein ganz ungewöhnliches Bild, was Petrus hier an den Tag legt. Lasst euch als Steine für Gottes Bau verwenden. Fügt euch ein in diesen unsichtbaren Tempel, in dieses unsichtbare Bauwerk. Lasst euch von Gott gebrauchen zu seinem Dienst. Setzt euch ein beim Bau seines Reiches. Jeder trägt dazu bei. Jeder hat irgendwie eine Gabe mitbekommen. Jeder hat Anteil an diesem großen, unsichtbaren Bauwerk. Die Steine sind alle unterschiedlich geformt. Wenn ihr so eine alte Kirche seht aus Bruchsteinmauerwerk, wie das heißt, ja, die haben die alten Steine so genommen, vielleicht ein bisschen zurechtgehauen, dass sie sich eingefügt haben, aber die waren alle unterschiedlich. Und da kam Mörtel drum und das passte ideal. Und das große Vorbild ist hier wieder Jesus selbst. Er ist der lebendige Stein schlechthin. Vers 4 sagt Petrus, er ist jener lebendige Stein, den die Menschen für unbrauchbar erklärten, aber den Gott selbst auserwählt hat. Und der in seinen Augen von unschätzbarem Wert ist. Und Petrus illustriert das Ganze dann mit drei Zitaten aus dem Alten Testament, die auch diesen Text so ein bisschen schwierig machen. Das ist ein Zitat aus Jesaja 28, aus Psalm 118 und Jesaja 8, wo es auch jeweils um Steine geht. Christus ist dieser verheißene Stein, der schon im Alten Testament angekündigt wurde. Und viele haben sich an diesem Stein gestoßen. Vielen sind seine Worte zum Ärgernis gewesen. Das Wort vom Kreuz, das galt in den Augen der Menschen nichts. Und so hat dieser Stein eine doppelte Funktion. Er bringt Tod oder Leben. Jesus ist Richter und Retter gleichzeitig. Vers 8 lesen wir, es ist ein Stein, an dem sich die Menschen stoßen, ein Fels, an dem sie zu Fall kommen. Zitat aus Jesaja 8, Vers 14. Oder wer nicht an ihn glaubt, kommt zu Fall. Und umgekehrt heißt es, er ist gleichzeitig ein Grundstein in Zion. Jesaja 28, 16. Wer ihm vertraut, wird vor dem Verderben bewahrt. Also eine doppelte Funktion. Er ist auch Fundament unseres Lebens, Grundlage unseres Lebens. Er ist der Grundstein, der Eckstein. Und beim Bau eines Gebäudes wird zunächst dieser Grundstein gelegt und alle anderen Steine fügen sich dann da an. Er gibt die Lage vor, die Ausrichtung eines Gebäudes. Alles orientiert sich an diesem ersten Stein. Und so wollen wir uns einsetzen beim Bau in Gottes Bauwerk, in seinen unsichtbaren Tempel. Und die Christen, an die Petrus schreibt, die erscheinen vielleicht in den Augen der anderen Menschen erbärmlich und mitleidenswert. Ein jämmerlicher Haufen war das. Und sie erleben vielleicht sogar dasselbe Schicksal, das Jesus auch durchlitten hat. Er ist jener lebendige Stein, den die Menschen für unbruchbar erklärten, aber doch kostbar, den Gott auserwählt hat und der in seinen Augen von unschätzbarem Wert ist. Und dieses Bild von den lebendigen Steinen, das mag uns befremden, Petrus nicht. Denn sein Name war ja Programm. Jesus hatte zu ihm gesagt in Matthäus 16, Vers 18, du bist Petrus. Und auf diesen Felsen, griechisch Petra, will ich meine Gemeinde bauen. Ich war vor 2,5 Jahren in Rom. Wir haben direkt am Petersdom gewohnt, auch dann den Papst mal gesehen, fast in Augenhöhe. Und ich war beeindruckt einfach von dem Petersdom. 20.000 Menschen können da rein. 20.000 Menschen. Und innen ist an ganz prominenter Stelle über dem Eingang dieser Bibelvers angebracht aus Matthäus 16. Natürlich für die katholische Kirche von großer Bedeutung. Aber auch für Petrus bedeutet das viel. Denn es erinnert ihn an seine neue Identität. Du bist Petrus, du bist der Fels, auf diesen Glauben, auf dein Bekenntnis will ich meine Gemeinde bauen. Auf dieses Bekenntnis, wo er sagt, du bist Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Das meint Jesus, denke ich, mit diesem Vers. Es geht nicht um Petrus als Person, als ersten Papst oder so etwas, sondern auf dieses Bekenntnis will Jesus seine Gemeinde bauen. Und baut er sie bis heute. Und hier in diesem Petrusbrief geht er gar nicht so auf seine persönliche Geschichte ein. Aber er selbst hat sein Leben auf den Felsen gebaut. Und er starb für diesen Felsen, wahrscheinlich ja auch in Rom, so die Überlieferung. Demnach ist er gekreuzigt worden wie sein Herr, allerdings auf dem Kopf. Weil er sagte, ich bin es noch nicht mal wert, in derselben Art und Weise wie Jesus gekreuzigt zu werden. Dieser Glaube an den Felsen bedeutet Leben, unter Umständen auch den Tod. Für Petrus ist es beides. Und er weiß, im Tod wird ihm das ewige Leben geschenkt. Und er ist jetzt schon mit der Lebensquelle verbunden. Und da ist auch dieser grausame Tod nur das Tor zu dem neuen Leben mit Jesus. Und er hat Jesus, den Auferstandenen, gesehen. Er weiß, was es bedeutet. Jesus war tot und ist wieder lebendig geworden. Und so werden auch wir, die wir an ihn glauben, mit ihm leben und auch an diesem neuen Leib Anteil haben. So ist unser Leben gebaut auf den Felsen, auf Christus gegründet. Nicht auf irgendwelche Philosophien und menschlichen Gedanken. Auf Christus, den Herrn, über Leben und Tod. Und dann kommt noch ein dritter Vergleich. Priesterkönige in Vers 9 und 10. Und wieder drei Stellen aus dem Alten Testament, die das illustrieren sollten. Aus 2. Mose 19, aus Jesaja 43 und aus dem Hosea. Man kann wieder fragen, warum verwendet Petrus so viele Zitate? Ich habe eingangs gesagt, der Brief ist an Heiden gerichtet, an die Fremdlinge, an die Verstreuten, die Aspora-Gemeinden in Kleinasien. Und neben Judenchristen gab es dort eben überwiegend Heidenchristen. Und für Petrus selbst war das ein langer Weg zu erkennen, dass die Heidenchristen gleichberechtigt dazugehörten. Paulus muss ihn sogar öffentlich tadeln. Und Gott muss extra für den Petrus eine Vision schicken. In Apostelgeschichte 10 beim Hauptmann Cornelius, da kommt so ein Tuch runter mit unreinen Tieren und Petrus sagt, ich habe meinen Lebtag nichts Unreines gegessen, hat sich immer an die jüdischen Reinheitsgebote gehalten. Und Gott sagt, iss. Was Gott geschaffen hat, ist nicht unrein. Und er merkt, das ist ein Bild für den Übergang zu den Heiden. Jetzt gilt das jüdische Reinheitsgebot nicht mehr. Es kommt jetzt darauf an, die Grenze zu überwinden und auch zu den Heiden zu gehen. Und gerade diese Zitate machen das deutlich. Ihr seid das von Gott erwählte Volk. Ihr seid eine königliche Priesterschaft, eine heilige Nation. Das ist interessant, dass Petrus jetzt nicht irgendwelche Schriftzitate nimmt, wo die Propheten davon reden, einmal werden Heiden dazukommen. Die hätte es auch in Hülle und Fülle gegeben. Ja, Jesaja 19 zum Beispiel, dass die Erzfeinde einmal dazugehören werden. Solche Stellen nimmt er nicht, sondern er nimmt gerade die für Israel zentrale Stelle aus 2. Mose 19, wo Israel am Sinai ist und das zugesprochen bekommt von Gott, ich habe euch erwählt und ihr seid eine königliche Priesterschaft. Damals schloss Gott mit Israel einen Bund, einen Vertrag, hat ihnen Heil und Leben geschenkt und Israel wurde Gottes Bundesvolk und Gott der Bundesgott. Ihr seid das von Gott erwählte Volk, ihr seid eine königliche Priesterschaft, eine heilige Nation. Und gerade diese ganz für Israel so zentrale Stelle wird jetzt auf die Gemeinde aus Heiden und Judenchristen übertragen. Sie gehören zum Königshaus dazu. Sie haben Anteil an der Herrschaft Gottes. Sie repräsentierten hier sein Königtum auf der Erde. Und die Heidenchristen sind nicht irgendwie ein Appendix, ein Anhang, etwas Unwichtiges, sondern völlig gleichwertig, weil Jesus genauso für sie gestorben ist wie für die anderen. Und so haben auch die Heidenchristen Anteil an Gottes Verheißung. Und sie sind jetzt Priester und Könige. Und das ist ungeheure steile Aussage hier, dass Gott jetzt neue Wege beschreitet mit seiner Gemeinde und dass für alle der Zugang frei ist. Das hat ja damals das Ereignis deutlich gemacht, dass der Vorhang im Tempel zerrissen ist, und zwar von oben, von Gottes Seite, von oben nach unten. Der Zugang ist jetzt frei. Wir brauchen jetzt nicht mehr einen Priester, einen Hohenpriester, das ist Jesus geworden. Und Jesus ist jetzt Weg, Wahrheit und Leben. Und man merkt an diesen Stellen, dass Petrus das Evangelium jetzt voll und ganz verstanden hat. Früher wart ihr nicht ein Volk, jetzt seid ihr Gottes Volk. Dort wieder eigentlich eine Verheißung, die Hosea seinem Volk sagt, aber die ja jetzt auch den Heidenchristen sagt. Und das sind unglaubliche Zusagen für diese kleinen, winzigen Gemeinden, die vielleicht nur aus wenigen Dutzend Personen bestanden, auch aus sozialen Randgruppen am Anfang. Und sie erleiden Prüfungen und Verfolgungen, sie werden angefeindet, weil sie anders sind. Sie scheinen die Opfer zu sein und müssen viel leiden. Aber in Gottes Perspektive sieht alles anders aus. In Wahrheit, sagt Petrus, seid ihr Könige, seid ihr Priester, habt ihr Anteil an Gottes Herrschaft. Gott regiert durch euch in dieser Welt. Und durch euer Gebet habt ihr Anteil an der Herrschaft Gottes. Wie ihr eintretet für andere Menschen, ihr vermittelt das Evangelium, ihr seid jetzt Gesandte an Christi Stadt. Äußerlich sieht vielleicht alles anders aus. Da sind die großen Verfolger, da gibt es diese Christenverfolgungen und da scheinen die anderen zu triumphieren. Aber Petrus sagt, sie werden letztlich stürzen, sie werden zu Fall kommen, auf diesen Felsen stürzen. Und die Mächtigen in dieser Welt, sie werden sich verantworten müssen vor Gott. Sie werden Rechenschaft ablegen müssen. Und was schwach ist in der Welt, das wird erhöht. Er erniedrigt die im Staub sind. Entschuldigung, er erhöht die im Staub sind und erniedrigt die Mächtigen, die Gewaltigen. So hat es auch Maria gesungen, als der Engel zu ihr kam. In ihrer Niedrigkeit hat sie das gesehen. Die Niedrigen werden erhöht und die Mächtigen in der Welt werden zu Fall kommen. Und das ist Gottes Perspektive. Ich will euch abschließend von einem Freund erzählen. Als ich vor gut 30 Jahren studiert habe, auch Theologie in Gießen, habe ich in einer Nachsorgeeinrichtung gewohnt, wo auch Leute waren, die eine Therapie hinter sich hatten. Der Martin, er war psychisch krank und das lag schon seiner Familie. Sein Großvater hatte Depressionen, hat sich das Leben genommen. Und seine Mutter lebt bis heute noch, leidet auch schwer an dieser Erkrankung. Er selbst war mehrfach in der Psychiatrie. Hilfe hat er dann in christlichen Einrichtungen gefunden, ist zum Glauben gekommen und ist jetzt ein ganz fröhlicher Geselle. Trotz allem ist er aber schwach geblieben. Und damals, als ich studiert hatte, hat er gerade eine Umschulung gemacht und jeden Tag kam er nach dieser Umschulung zu mir und musste erst mal alles erzählen, oft ganz lapidar. Und ich war oft, stand unter Strom. Ich musste Hebräisch und Griechisch lernen, Vokabeln und Ausarbeitungen schreiben. Und er kam und erzählte eine Stunde und dann mussten wir zusammen beten, jeden Tag. Und mir fehlte die Zeit. Und trotzdem, er ist so eine zum Teil noch schwache Gestalt. Ich rief vor einiger Zeit seinen Pastor an und sagte, was macht eigentlich der Martin? Und sagte, weißt du was, Walter, ich kann dem keine große Verantwortung geben. Das geht nicht. Er kommt treu zum Hauskreis, aber oft schläft er abends ein. Er nimmt auch Medikamente noch und manchmal springt er auch während der Predigt auf, weil er eingeschlafen ist vor Schrecken und verunsichert alle Leute. Aber er sagte, weißt du was, Walter, das ist einer meiner wertvollsten Mitarbeiter. Einer meiner besten Mitarbeiter. Er ist treu und sein Herz brennt für Jesus. Er verteilt Schriften. Er betet regelmäßig. Auf ihn kann ich mich verlassen. Und dieser Martin hat mehr Menschen zum Glauben geführt als ich. Er erzählt auch von seiner Krankheit. Aber auch, wie Jesus ihm geholfen hat und ihm Perspektive gegeben hat. Und das ist einfach echt, das ist authentisch. Und das überzeugt die Menschen. Er ist ein so einer dieser Priester, der die Menschen zu Gott vermittelt, der die Brücke darstellt zwischen Gott und Mensch. Und diese schwache Gestalt ist in Wahrheit ein König, durch den Gott regiert, durch den Gott sein Reich baut, durch schwache Menschen. Ich hatte das sehr ermutigt, auch von diesen Pastoren zu hören, dass auch solche Leute dabei sind, dass sie mitmachen beim Bau von Gottes Reich. Und so sind wir einerseits Neugeborene wie Wiedergeborene. Sollen wir jetzt aber auch begierig sein nach dieser neuen Milch, ablegen, was nicht dazugehört, Bosheit, Betrug, Neid ablegen, das passt nicht, sondern uns ausrichten auf Gott und sein Wort. Und wir sind lebendige Steine. Jeder von uns kann dabei sein. Es gibt keine missformten Steine. Seht euch diese alten Gemäuer an. Die haben oft Jahrhunderte auf dem Buckel, die werden viel älter als die modernen Betonbauten. Gott gebraucht jeden von uns und jeder hat Gaben und kann sich einbringen in die Gemeinde. Und schließlich, wir sind Priesterkönige, wir gehören zu Gottes Haus, zu seinem Königshaus. Wir sind unendlich wertvoll und geadelt in Gottes Perspektive. Wir mögen klein und schwach sein, aber mit großen Verheißungen gesegnet. Und Gott kann uns gebrauchen beim Bau seines Reiches. Gott segne euch. Amen.